stellt euch mal vor, da würden jetzt zwei Leute stehen. Das eine ist der Herbert und das andere ist die Gisela. Herbert und Gisela sind gestern umgezogen. Was war das Problem? Sie hatten Krach bekommen in ihrer Nachbarschaft. Ja, sie waren vor 2-3 Jahren irgendwo hingezogen und die Dinge hatten sich irgendwie nicht so richtig entwickelt und man ist sich dann so dermaßen auf den Geist gegangen, dass Herbert und Gisela gesagt haben, wir ziehen um. Was steckte dahinter? Herbert und Gisela hatten ein schönes, kleines Haus am Stadtrand in einer schönen Straße mit vielen kleinen Häusern mit Garten sich gekauft und waren dort eingezogen. Und der Herbert, das ist so ein Bastler. Und dieser Herbert, der hat gedacht, und seine Frau, die wollte auch immer, dass er irgendwelche Sachen bastelt und macht. Und da war er ständig auch ein klein wenig im Druck. Und wenn er dann gesagt hat, ich brauche da ein Werkzeug, dann hat sie geschimpft und hat gesagt, das Werkzeug kostet so viel Geld. Dann hat er gedacht, naja, ich habe eine super Idee. Jeder hier in dieser Nachbarschaft hat Werkzeug. Wenn wir einen Werkzeugtauschring machen, also eine Werkzeugtauschbörse, dann können wir dieses Werkzeug untereinander tauschen und dann ist Friede und dann funktioniert das einwandfrei. So ist er also in dieser kleinen, beschaulichen Straße von Haus zu Haus und hat für seine Werkzeugtauschbörse, ist ein kompliziertes Wort, Werkzeugtauschbörse geworben. Manche haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Aber manche haben gesagt, jawohl, eine super Idee. Also haben sie vereinbart, wir machen 10, 12 Leute eine Werkzeugtauschbörse und am kommenden Wochenende ist Start. Kommendes Wochenende, der Herbert hat seine Krawatte angezogen, hat seine Garage aufgemacht, hat all sein Werkzeug hingerichtet, er war überglücklich, dass diese Sache funktioniert hat und die Leute sind gekommen, die Nachbarn haben natürlich beim Herbert Bohrmaschine, alles Mögliche ausgeliehen. Eigentlich wollte die Frau vom Herbert, die Gisela, dass er auch noch ein Regal hinmacht. Aber die Schmidts haben schon seine Bohrmaschine ausgeliehen, hat der Herbert gesagt, um der guten Sache willen verzichte ich dieses Wochenende. Okay, nächste Woche hat die Frau aber gesagt, jetzt bist du dran, musst das Regal hinmachen. Blöderweise haben Schmidts die Bohrmaschine nicht zurückgebracht. Ja, wenn wir jetzt hingehen und da was sagen, dann machen wir die ganze Sache problematisch. Okay, wir warten diese Woche ab. Nächste Woche, am Wochenende, kamen Nachbarn zu Herbert und wollten Werkzeug ausleihen, aber die Bohrmaschine war nicht da. Also, das war schon schwierig und in der darauffolgenden Woche ist der Herbert zu Schmidts gegangen und hat gefragt, und die Frau Schmidt hat gesagt, sie weiß von nichts Bescheid und außerdem ist das sowieso eine komische Sache mit dieser Werkzeugtauschbörse und was er eigentlich wolle. Als er 2 Wochen später einen Schubkarren ausleihen wollte von einem Nachbarn. Okay. Als er 2 Wochen später einen Schubkarren ausleihen wollte, hat der Meier ihm den Schubkarren nicht ausgeliehen, weil er gesagt hat, naja, wer weiß, ob er den wieder zurückbekommt. Und so hat sich das so eine Zeit lang weiterentwickelt. Und über diese Sache hat Gisela und Herbert so einen Krach bekommen mit den Leuten, dass sie nach einiger Zeit entnervt ausgezogen sind. Soweit die Geschichte von Gisela und Herbert, die wir uns hier vorgestellt haben. Sie mussten einsehen, diese Werkzeugtauschbörse war ein Flop. Wenn es um Gemeinde geht, verhalten sich viele Christen genauso wie diese Nachbarn in der zu dieser Werkzeugtauschbörse von Gisela und Herbert gehört haben. Sie nehmen, was sie brauchen, sie tragen aber nur sehr widerstrebend etwas zum Ganzen bei. Und oft ist in Gemeinden im Untergrund, obwohl die Leute sonntags, wie wir hier auch, schön auf den Stühlen sitzen, hat sein Sonntagsgesicht auf, oft ist unglaublich viel Frust und Enttäuschung in solchen Gemeinden. Und in 20 Jahren kann sich unglaublich viel ansammeln. Muss das so sein? Was sagt die Bibel über Gemeinden? Ich möchte uns zwei Sätze lesen aus der Apostelgeschichte, wo erklärt wird, was Gemeinde sein soll. Apostelgeschichte 4, die Sätze 32 und 33. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen. Zwei Fragen zum Einstieg. Erstens, inwiefern gleichen heutige Gemeinden diesen Gemeinden im Neuen Testament? Inwiefern gleichen sie ihnen nicht? Nehmt euch eine halbe Minute Zeit mit dem rechten Nachbarn, wenn ihr keinen rechten Nachbarn habt, mit dem linken. Überlegt euch gemeinsam, inwiefern gleichen Gemeinden heute den Gemeinden im Neuen Testament? Inwiefern nicht? Zeit läuft. Dass so eine halbe Minute subjektiv sehr unterschiedlich lang empfunden wird, höre ich tatsächlich nach einer halben Minute auf. Ich weiß nicht, was ihr für euch so für Gedanken gehabt habt. Was gleicht an heutigen Gemeinden dem? Vielleicht sozialer Einsatz oder Wachstum? Was weniger? Vielleicht, wenn man wenig vom Gebet erwartet. Wenn der Heilige Geist als Wirklichkeit wenig erfahrbar oder spürbar ist. Ich habe noch eine zweite Frage, da braucht ihr nicht drüber sprechen, aber wir wollen sie uns trotzdem ansehen. Was verhindert es bei Gemeinden heute, die geistliche und soziale Qualität der Gemeinden des Neuen Testaments zu erreichen? Was verhindert es in Gemeinden, dass sie die soziale und geistliche Qualität der neutestamentlichen Gemeinden entfalten? Zu diesen Texten habe ich etwas ganz Interessantes erlebt. Wie ich hier nach München kam, habe ich gedacht, naja, das ist eine super Sache, da kann ich, ist ja die Uni so nah, da kann ich nochmal richtig Vorlesungen besuchen. Dann habe ich mich tatsächlich in eine Apostelgeschichte-Vorlesung angemeldet und in der ersten Vorlesung hat dieser Professor gesagt, naja, dass wir uns klar sind darüber, also sinngemäß, diese Sumarien im Neuen Testament, wo so das Bild der Gemeinde entfaltet wird, das sind alles Idealisierungen. Mit der Gemeinderealität hatten sie nichts zu tun. Ich habe damals für mich gedacht, ich möchte eigentlich eine Feldstudie machen, ein Experiment, ob Gemeinde auch heute so eine Qualität entfalten kann, wie sie hier beschrieben wird. Ich habe diesen Menschen nicht geglaubt. Ich bin dann auch nicht mehr hingegangen. Aber ich habe jetzt eine Gemeinde wieder und ich glaube, wir erfahren viel von dem, was wir hier lesen, als Realität und als Kraft Gottes. Ich möchte heute Morgen über Glaubenshindernisse reden, weil unser Glaube ist ja von der Bibel her ein Ding, das seine Kraft erst in der Gemeinschaft entfaltet. Und ich möchte über die vier für mich markantesten Glaubenshindernisse kurz sprechen. Das erste ist Unverbindlichkeit. Als dieser Herbert in seiner beschaulichen Straße unterwegs war, kann ich mir gut vorstellen, dass ein paar Nachbarn, denen er seine Idee gesagt hat, dass sie gesagt haben, Ausleihen ist in Ordnung, aber hier förmlich diesem Verein beizutreten, nein, das ist mir zu viel. Festlegen möchte ich mich nicht. Unverbindlichkeit ist ein echtes Problem im Glauben, im Christsein. Das ist ja ein Problem immer, Unverbindlichkeit. Es hat vielleicht ganz unterschiedliche Quellen. Eine Quelle der Unverbindlichkeit oder ein Grund ist sicher auch so eine Bindungsangst. Ich kenne Leute, die in unterschiedlichen Situationen mit anderen zusammengekommen sind. Und sie haben gemerkt, die Chemie stimmt und sie haben freudige Stunden erlebt. Und plötzlich, völlig unerwartet, von einem Moment auf den anderen, ist einer von beiden aus dieser Beziehung ausgestiegen und der andere war wie perplex. Er wusste nicht, warum. Die Psychologie lehrt uns, dass es so ein Phänomen gibt, Bindungsangst. Aber das Fatale an dem Ganzen ist ja, dass dort, wo du von solchen Ängsten regiert wirst, nie die große Kraft und das Potenzial erlebst, was Gemeinschaft dir schenken kann. Weder eben in Freundschaften, in Partnerschaften, in Ehen, noch in einer Gemeinde. So etwas wie Bindungsangst ist etwas ganz Schwieriges. Du wirst nie erfahren, was hier beschrieben wird, so als Einstiegssatz. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ich glaube das. Das war so. Aber das braucht bestimmte Voraussetzungen. Das ist ja im Grunde genommen unser aller Wunsch, dass wir eine Heimat in einer Gemeinschaft finden, wo wir ein Herz und eine Seele sind. Aber dafür ist auch eine Entscheidung nötig. Du wirst nicht dieses Gefühl haben, ein Herz und eine Seele zu sein, wenn du immer noch ein Stück außen stehst. Und das ist auch in einer Gemeinde so. Natürlich fragen sich dann manche, bin ich denn reif für den Schritt in eine Gemeinde? Ich möchte dir drei Dinge nennen, drei Kriterien, wo ich denke, die sind für mich so die Hauptkriterien, dass jemand sagen kann, okay, ich tue diesen Schritt, weil er vielleicht ahnt, dass da ein Potenzial liegt. Das erste ist eine persönliche Entscheidung. Gell? Wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, wenn du in der Regel sonntags in den Gottesdienst gehst, wenn du irgendwo in einer Kleingruppe bist, ob in der Jugend oder in einem Hauskreis, aber wenn du im Grunde genommen für dich entschieden hast, hier ist meine Heimat, dann ist ein wichtiges Kriterium erfüllt, dass du einer Gemeinde ganz beitreten kannst. Das zweite ist so, du suchst hier in der Gemeinde oder im Glauben geistliche Erfahrung. Ja, du kommst hierher im Gottesdienst und denkst, jawohl, ich erwarte schon, dass ich etwas mitbekomme, was mich meinen Alltag einfacher als aus eigener Kraft bewältigen lässt. Du suchst Erfahrung mit Gott. Das ist für mich ein zweites Kriterium. Nicht, dass du sagen kannst, das Glaubensbekenntnis, das hier hinten steht, das halte ich für wahr. Das ist für mich nicht notwendig. Und ich glaube für Gott auch nicht. Aber wichtig ist, dass du hierher kommst und sagst, ich öffne mich und ich warte darauf, dass Gottes Ewigkeit in mein Herz fällt, dass ich erhoben werde und dass etwas von Gottes Geist mich beseelt. Der dritte Punkt ist, dass du für dich selber ein Stück begreifst oder ahnst, der Schritt in diese Gemeinschaft könnte meinem Glauben noch einmal eine ganz neue Dimension erschließen. Eine Dimension, die ich nicht erreichen werde, wenn ich nicht aus diesen Startlöchern herauskomme. Jesus sagt einmal, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen hassen und dem anderen dienen und ihn lieben, oder du wirst dem einen anhangen und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen und irgendetwas anderes. Das haben wir uns ja in unserer Predigtreihe nach den Sommerferien, wo es um Petrus und die Glaubensschritte ging, sehr deutlich gemacht, dass wir aufpassen müssen, dass nicht der Glaube und das, was Gott uns verheißt, auf gleicher Ebene steht wie alles mögliche andere. Das ist die größte Falle, in die wir reintappen können. Wir müssen sehen, dass der Glaube für uns eine ganze Autorität ist. Wir können den Glauben nicht einfach dazu addieren zu unserem Leben. Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden und sagen, das hat eine Priorität in meinem Leben. Das ist es ja auch, was wir in einer Gliederaufnahme in den ersten 4 Fragen abfragen. Bekennst du dich zu Jesus Christus, deinem Erlöser? Nimmst du das Heil an, das dir zugesagt ist? Willst du Böses meiden und Gutes tun? Willst du die Bibel als Maßstab deines Glaubens nehmen? Ja, dass du für dich eine klare Entscheidung triffst. Und das ist wichtig, dass du das einmal in deinem Leben klar und deutlich machst und einen Schritt tust, von dem du sagst, hinter den möchte ich nicht mehr zurück. Das wäre ein Glaubensschritt, der die Unverbindlichkeit, das Nicht-Mitschwimmen, ja, dass das überwindet. Öffentlich klar sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und das passiert in der Aufnahme und in der Taufe. Eine zweite Sache, die uns oft ein Schnippchen schlägt, das ist der Individualismus. Ja, der Herbert ist durch diese Straße gegangen und dann hat er Leute eingeladen und haben sie gesagt, ich brauche doch keinen solchen Maschinenring, keinen solchen Werkzeugring. Zu was denn? Ich kaufe mir das, was ich brauche, selber. Ich bin selber stark. Das ist das größte Problem für uns Menschen, dass wir unser Leben vollkommen missverstehen. Dass wir für uns in Gedanken Abhängigkeit als Schwäche verstehen. Ergänzungsbedürftigkeit verstehen wir als eine Schwäche. Aber die Bibel sagt, gerade andersherum wird ein Schuh draus. Gott sagt am Anfang der Bibel, wo erklärt wird, wie Menschsein funktioniert, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist so erschaffen und so gestrickt von Gott, dass er auf Gemeinschaft hin angelegt ist. Und im Neuen Testament gibt es wunderbare Bilder dafür. Beispielsweise das vom Leib und den Gliedern. Ja, ein einzelner Mensch ist wie ein Auge. Oder wie eine Hand oder ein Fuß. Aber das Zusammenspiel verschiedener Menschen mit ihrer spezifischen Begabung, das schafft einen unglaublichen Mehrwert. Und dort, wo Menschen gut zusammenarbeiten, entsprechend ihren persönlichen Begabungen, weil das notwendige Öl ins Getriebe kommt und das ist der Heilige Geist, da entsteht in einer Gemeinschaft von Menschen ein gigantischer Mehrwert. Und das ist die Gemeinde. Und davon erzählt unser Predigtext im ersten Vers, im zweiten Teil. Er sagt, auch nicht einer von diesen Menschen in der Gemeinde sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Dieser Sinn, dass meine spezifische Begabung, mein Vermögen, meine Güter, geistig oder materiell, von Gott bewusst ausgewählt sind, um in einer Gemeinschaft zusammengesetzt zu werden wie ein Puzzle und ein wunderbares Bild abzugeben. Das ist die Vision der Bibel für menschliches Leben. Und darum ist es wichtig, dass du den Schritt in die Gemeinde tust, weil das erst der Punkt ist, wo christliches Leben seine ganze Kraft entfalten kann. Versteht ihr? Christliches Leben ist mehr als individuelles Leben zwischen mir und Gott. Bei christlichem Leben, das Individuelle zwischen mir und Gott, Reue, Buße, Umkehr, all die Dinge, sind ja nur Mittel zum Zweck, dass wir das eigentliche Ziel erfüllen können. Nämlich, dass die Gemeinschaft der Menschen auf dieser Welt eine heilvolle Gemeinschaft werden. Also Individualismus überwinden, eine ganz wichtige Sache. Drittens, ungeistliches Leben. Was den Herbert und die Gisela völlig aus dem Konzept gebracht hat, war ja, dass sie angefangen haben mit dieser Werkzeugtauschbörse und plötzlich haben sich die Leute gar nicht mehr an die Spielregeln gehalten. Die haben gesagt, was geht mich mein Geschwätz von vorgestern an? Natürlich habe ich gesagt, ich mache da mit, aber ich habe doch keine Zeit, dir deine blöde Bohrmaschine hinterher zu tragen. Oder du willst meine Schubkarre. Wer weiß, ob du mir die Schubkarre nicht kaputt machst. Versteht ihr, so geht es auch auf den Gemeinden zu. Das ist oft Realität von Gemeinden, dass man sich doch in Wirklichkeit nicht über den Weg traut. Man singt das Ganze, die Glaubenstheorie singt man in den Liedern und bekennt sie in den Bekenntnistexten. Aber glauben wir das? Ist das unser Ausdruck? Darf ich mal wissen, wie viele BK-Mitglieder sind hier unter uns? Streckt mal alle Bezirkskonferenzmitglieder. Genau. Und jetzt strecken noch alle die, die ein Leitungsamt haben, also eine verantwortliche Leitungsstelle. Es sind auch noch ein paar. Okay. Gibst du Zeugnis von dem Leben, das Gott dir in dir gestiftet hat? In unserem Text an dritter Stelle kommt der Gedanke, dass es heißt, und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus. Mit großer Kraft gaben die Apostel, die Hauptmitarbeiter, Zeugnis von dem Leben. Bist du als BK-Mitglied, bist du als Leiter in dieser Gemeinde so, dass du den Geist Gottes durch dich wirken lässt, ist das dir ein Anliegen? Wenn du morgens in den Gottesdienst kommst, ist es ein Anliegen, dass du für Gott wirkst in dieser Gemeinde und in der Welt? Eine der Hauptfronten für Jesus war, dass er sich mit geistlichen Leitern auseinandergesetzt hat, die nach dem Prinzip gelebt haben, was geht mich mein Geschwätz von vorgestern an? Jetzt habe ich mein Leitungsamt und jetzt führe ich es aus, wie es mir gerade passt. Das sind die Sätze gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, wo Jesus darum kämpft, dass Gottes Qualität in unsere Beziehungen kommt und die geistlichen Gemeinschaften bestimmt. Wenn du bei dir feststellst, jawohl, ich bin vielleicht 10, 20 Jahre, 30 Jahre in dieser Gemeinde dabei, manches hat sich abgeschliffen. Wenn du vielleicht sogar merkst, eigentlich bin ich noch gar nie so ganz vom Herzen dabei gewesen. Das ist nicht schlimm. Das muss auch nicht so bleiben. Wir haben am zweiten Advent einen Aufnahmegottesdienst. Und bei diesem Aufnahmegottesdienst wird auch das Angebot sein einer Tauferneuerung. Und da kannst du sagen, okay, ich möchte noch einmal ganz neu anfangen. Aber glaub mir, das ist wichtig für eine Gemeinde. Wenn eine Gemeinde Kraft haben soll, dann braucht sie eine geistliche Leiterschaft. Dann ist es wichtig, dass die Menschen, die in der Gemeinde vorne dran stehen, dass durch sie das Zeugnis Jesu erfahrbar ist. Das wäre ein weiterer Glaubensschritt. Ein neues Ja zum Glauben. Und ein letzter Gedanke. Die Konsumhaltung, das ist echt ein Problem, die Konsumhaltung. Bei dieser Werkzeugtauschbörse von Gisela und Herbert war ja das Problem, dass viele gesagt haben, ja, wir nehmen die Bohrmaschine, wir nehmen den Meterstab, aber meins kriegst du nicht. Viele suchen in einer Gemeinde eine gewisse Unterhaltung, einen gewissen Freizeitausgleich, auch geistliche Nahrung, die sie wirklich spüren, das gibt mir Kraft für meinen Alltag. Aber manche sind nicht bereit, auch in der Gemeinde zu dienen, sich einzubringen. Und bleiben dann ihre Bedürfnisse einmal unbefriedigt, dann wechseln sie die Gemeinde. Das ist nicht gut. damit wirst du nie aus den Stadtlöchern hinauskommen. Ich finde diesen zweiten Satz aus unserem Predigtext sehr interessant. Wenn man es in einer bestimmten Weise übersetzt, dann kann man sagen, und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn. Sie haben ihren Glauben weitergegeben. Sie haben ihn eingesetzt. Ich bin sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber ich erlebe seit anderthalb Jahren, dass eine immer größere Hingabe und Bereitschaft, etwas herzugeben, in unserer Gemeinde um sich greift. Ich meine jetzt weniger das Finanzielle. Ich meine jetzt, dass Leute kommen und sagen, wenn du eine Hilfe brauchst, ich bin bereit dafür. Das ist ganz arg wichtig, weil da erleben und erfahren wir das Prinzip, das Jesus uns lehrt. Nämlich Geiz blockiert den Segensfluss, aber dort, wo du gibst, da wirst du empfangen. Hingabe, ein neues Ja, dass ich meine Kraft, meine Zeit, mein Geld, mein Vermögen für Gott einsetze, ist ganz arg wichtig. Ramona Okczak, wo bist du? Genau, komm mal nach vorne. Ich habe die Ramona gebeten, uns ein paar Sachen weiterzugeben. Nimmst du gerade dieses Mikrofon? Weil ich das, was du erfahren hast, ist es angeschaltet, schauen wir mal vorher nach. Ja, genau. Das, was du erfahren hast, ist eine für mich ganz wichtige Erfahrung. Du bist ja vor ungefähr, weiß gar nicht mehr genau, 6 Jahren in die Gemeinde gekommen, hast nach einer kurzen Vorbereitungszeit dich für die Gemeinde entschieden, hast dich dann aufnehmen lassen in die Gemeinde und dann habe ich plötzlich, und dann warst du echt dabei, da haben wir manches auf den Weg gebracht und nach einer gewissen Zeit ist die Ramona weniger da gewesen, ich habe sie kaum noch gesehen und so, und da ist eine Distanz eingetreten. Und an einem schönen Tag bist du wieder da gewesen. Und ich habe jetzt so für mich gedacht, ich wollte dich einfach mal fragen und habe dir auch das so vorgelegt als Frage, habe gedacht, ich muss es mal drauf ankommen lassen, was sie sagt. Habe ich dich zu früh überredet für die Gliederaufnahme? War das für dich im Nachhinein ein zu früher Augenblick? Wäre es besser gewesen, du hättest noch ein paar Jahre gewartet?
Na, also ganz sicher nicht. Und das weiß ich halt auch ganz bestimmt, dass es nicht so früh war. Und ich denke, auch die Glaubensschritte hätte ich nicht so gemacht, wenn ich kein Kirchenglied gewesen wäre.
Das ist, bedeutet, im Grunde genommen ist der Schritt in die Mitgliedschaft schon auch ein Punkt, wo man in den Prozess erst reinkommt, wo Glaubensschritte kommen und Wachstum im Glauben.
Ja, ich habe bloß, wie gesagt, damals den Abstand machen müssen, weil ich einfach in einer Arbeitsstelle war, in der Strafabteilung, im Protokoll führen, wo ich auch krank geworden bin und da musste ich mich einfach zurückziehen.
Mhm. Und dann bist du auf einen Schlag wieder da gewesen und hast wieder Zeit und Kraft in die Gemeinde investiert. Was war für dich da wesentlich?
Also was mir ganz besonders geholfen hat, das war, dass ich einfach Abstand haben konnte. Mhm. Ich muss noch was sagen, du hast damals bei der Gliederaufnahme zu mir mal gesagt, dass du dir sicher bist, dass es der richtige Schritt ist. Also es war natürlich da gerade viel um mich rum, aber so ganz tief in mir hatte ich schon auch wieder das Gefühl und es waren dann ganz viele Zweifel auch, wo ich mich dann zurückgezogen habe und dann war ja auch viel bei mir und es gab auch einen ganz wesentlichen Punkt mal, wo ich wirklich gezweifelt habe, ob es richtig war. Aber wenn dann die Zeit wieder vergangen ist und ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, also bei allen Überlegungen, dass es auch wirklich der richtige Schritt war, in der Gemeinde zu sein.
Schön. Und heute bist du in der Gemeinde, hast einen Hauskreis, hast Freundschaften und irgendwie, und das war für mich so wesentlich, dass ich das Gefühl gehabt habe, du bist jetzt hier angekommen seit einem oder zwei Jahren.
Ja, so circa vor 2 Jahren. Mhm.
Genau, und das ist eine wirklich stabile Sache.
Ja, und ich hatte ja dann auch wieder mehr Zeit. Mhm. Es hat ja dann auch viel verändert in der Arbeit, für mich persönlich, ich habe selber Dinge verändert. Und dann habe ich einfach auch mehr Zeit gehabt, die Leute kennenzulernen, Kontakte zu haben, zu beten, zu die Freizeiten mitzufahren und ja, und dann war halt einfach der Punkt, wo ich gewusst habe, okay, ich bin Ich bin hier richtig, also auch bei Gott und auch in der Gemeinde.
Für mich war das ein großes Beispiel, wo ich für mich selber nochmal erfahren habe, jawohl, das Ja zu der Gemeinde ist eigentlich der Startpunkt und ist nicht eigentlich der Zielpunkt. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns so kennengelernt haben, dass es für mich nicht nur Theorie ist, sondern dass das Kontur hat und dass das Erfahrungen sind aus Fleisch und Blut.
Ich würde noch gerne was dazu sagen. Du hast einmal gesagt, es war so in der Anfangszeit, ich weiß nicht, in irgendeiner Predigt oder in irgendwas, wo du gesagt hast, man kann es nicht alleine schaffen. Also wenn ich das heute sehe, man schafft es nicht alleine.
Schön. Vielen Dank, dass das Mikrofon wieder hintun. Genau. Dankeschön. Und ich wünsche dir einfach viel Segen und viel Kraft auch weiter und Freude in der Gemeinde. Ja, das war mir wichtig, uns das heute Morgen deutlich zu machen. Gottes Vorstellung fürs Leben ist mehr als individuelles Leben. Gottes Vorstellung kommt eigentlich erst zum Zug durch den Beginn, wo ich anfange, die Gemeinschaft so zu sehen und so zu verwenden, wie sie Gott vorgesehen hat. Vielleicht ist jemand da, der merkt, aber das wäre für mich tatsächlich so ein Schritt, wo ich drüber nachdenken kann, der dran wäre. Ich möchte euch ganz herzlich dazu einladen. Ich habe immer wieder erlebt, es ist tatsächlich ein wichtiger Startpunkt. Ja. Amen. Ich habe die Anita gebeten, dass sie uns ein Klavierstück spielt und danach möchte ich mit uns beten. Vielleicht nehmt ihr dieses Klavierstück her und macht euch darüber Gedanken, wo in diesen vier Punkten Individualismus, Unverbindlichkeit, Ungeistlichkeit, Konsumhaltung, wo könnt ihr euch einordnen, beziehungsweise wo sind für euch Fallen und was wäre für euch ein Schritt, da rauszukommen? Lass uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir danken, dass du uns über unser persönliches Leben hinaus, unser individuelles Leben, etwas gegeben hast, wo wir Kraft bekommen, ja, wo wir an einen toten Punkt kommen, nämlich die Gemeinschaft untereinander und vor allem die Gemeinschaft, die von deinem Heiligen Geist inspiriert ist. Herr, manche unter uns sind vielleicht in ihrem Leben gerade an einem toten Punkt, gesundheitlich oder im Beruf oder in einer Beziehung. Ich möchte dich bitten, dass du sie ansprichst und ihnen Mut machst, durchzuhalten, darauf zu vertrauen, dass du Kräfte mobilisieren kannst, die wir selber gar nicht sehen können. Herr, dieser große Schatz, den bietest du uns in deiner Gemeinde an. Und ich möchte darum bitten, dass diejenigen, die spüren, dass sie das brauchen, dass sie den Mut bekommen, den Schritt in die Gemeinde zu tun. Ich möchte dich bitten, dass diejenigen, die spüren, sie sollten ihr Verhältnis zur Gemeinde oder im Glauben überdenken und erneuern, dass auch sie Mut bekommen, diesen Glaubensschritt zu tun. Herr, dass du uns befreist und vorbereitest, so dass wir dann in ein paar Wochen in eine Adventszeit gehen und auf Weihnachten zu, wo wir am Ende, am 24. wirklich erfüllt und freudig und stimmig die Ankunft von dir in dieser Welt feiern können. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mit uns gehst, wenn wir nachher auseinandergehen, vollends durch diesen Sonntag, dass du uns Erfrischung, Regeneration schenkst und einen guten Start in der neuen Woche. Herr, all das, was uns bewegt und wonach wir uns sehnen, wollen wir dir sagen, wenn wir jetzt gemeinsam beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.